Gut, ja, ich möchte mit einer Liebeserklärung beginnen. Ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich tue das wirklich aus aufrichtigem Herzen. Ihr mit eurer Gemeinde sind für mich die liebste Gemeinde hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich kenne nicht alle, aber ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen, beziehungsweise nicht in diesen Räumen, sondern in den vorherigen. Ich kenne einige von euch schon länger persönlich, auch Marita und Herbert, ein richtiger Recke, sein Name verrät das ja schon fast. Und hierher zu kommen, ist für mich ein Geschenk. Ihr seid offen. Mit offen meine ich eine ganze Menge eigentlich, dass ihr nicht nur ein festes Programm habt, sondern auch die Offenheit habt, es zu ändern, etwas abzusagen, hinzuzufügen. Und das findet man ja gar nicht so häufig in den Gemeinden. Oft habe ich den Eindruck, dass das Programm wichtiger ist als Jesus selber. Aber das ist hier nicht der Fall. Und darüber bin ich sehr, sehr, sehr froh. Und wenn ich jemanden im Rhein-Main-Gebiet eine Gemeinde empfehlen würde, der nicht allzu weit von Darmstadt entfernt würde, wohnen würde, dann wüsste ich schon, wen ich da empfehlen würde. Ihr seid herzlich. So viel Kaffee ist mir noch nie angeboten worden. Aber ich musste jeden enttäuschen, ich trinke keinen Kaffee, ich bin Theologe. Zwar kein Ausgebildeter, obwohl ich ein Jahr in Beröa, das ist ja gar nicht so weit entfernt, Erzhausen, auf der Bibelschule war, was eins der besten Zeiten meines Lebens war. Aber ich bin dem Tee treu geblieben und das will ich eigentlich auch so bleiben. Ich habe dann noch etwas sehr Wichtiges bei euch festgestellt, das hängt mit der Offenheit zusammen. Ihr schaut auch auf andere. Und zwar nicht nur einmal kurz, sondern wirklich so, wie es anderen geht, das geht auch euch an. Oft ist man so auf sich selbst konzentriert und weiß gar nicht, was in der Welt passiert oder beim Nachbarn. Und das ist ein Lebensstil, den finde ich ungeheuer wichtig. Und ich würde wirklich hoffen, dass das sich verbreitet, auch in andere Gemeinden herein. Denn die Not, wenn man sie zu zweit trägt, zu dritt trägt, ist ja viel leichter zu ertragen, wenn ich alleine damit umgehen muss. Und dann habt ihr auch gleich, als ich euch gebeten habe, bis ich den Herbert gebeten hatte, gleich eure Kleiderschränke geräumt. Und ich muss sagen, ich habe euch unterschätzt. Ich habe vorhin mal auf die ganzen Plastiktüten geschaut und ich befürchte, ich bekomme nicht alles in mein Auto herein. Obwohl ich hier mehr oder minder leer angekommen bin. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich habe meinen zweiten Wohnsitz in Hofheim und das ist ja nicht so weit. Und wenn ich jetzt heute nicht alles reinkriege, im Laufe der nächsten Woche oder sowas, aber nicht bis Mittwoch, kann ich nochmal vorbeikommen und es abholen. Und ich danke euch dafür sehr, sehr, sehr herzlich. AVC und Nehemia haben ja früher sehr viel gesammelt. Ich glaube, der Rekord nur für Kleidung war 1500 Tonnen. Da ist dann in jeder Woche sind 1, 2 LKWs schwer beladen mit 15 Tonnen und mehr rausgegangen. Das ist dann eingestellt worden. Ich sage mal, ich glaube, dass es ein Fehler war, vielleicht auch einigermaßen verständlich. Aber was früher dann in die Welt hinausgegangen ist, das hat wirklich sehr viel Segen gestiftet. Und nicht nur in die Nachbarländern Polen und Tschechoslowakei oder Tschechei, sondern auch auf Übersee. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so viel gesammelt habt und ich werde euch nachher, ich hatte euch ja auch ein Foto mitgezeigt von dieser Familie, für die ich das eigentlich machen möchte. Ja, ich werde euch ein Foto. Ist auf der Rückseite hier drauf, ja, hier auf der Rückseite nicht, aber das macht nichts. Dies ist eine Familie, die ich im Irak getroffen habe vor 3 Wochen, die mich sehr, sehr tief beeindruckt hat. Im Wesentlichen die älteste Schwester, die sich um 4 behinderte Geschwister kümmert, die im Alter zwischen 36 und 42 oder 41 Jahren sind. Sie selber ist, glaube ich, 43 Jahre. Und die jetzt wieder in einer neuen Situation ist, weil früher, als sie noch in Mosul lebte, bis vor einem Monat oder vor 2 Monaten, ihr Bruder ihr auch noch geholfen hat und auch eine Schwester und Nachbarn. Aber aus den Nachbarn sind teilweise Feinde geworden, die auch sogar Menschen umgebracht haben. Ihr ihr Bruder hat geheiratet und wohnt jetzt in einem anderen Dorf im Irak und ihre Schwester lebt auch etwas weiter entfernt, sodass sie sich alleine um diese vier Menschen kümmern, die schwer behindert sind, die zwar Laute von sich geben können, aber nicht richtig sprechen können. Das hat also auch nichts mit der Sprache zu tun. Und die leicht bekleidet sind. Und ich hatte versucht, ihr zu helfen, überhaupt auch einmal zu sehen, was ist denn deine größte Not. Und es war relativ schwierig, es auf sie herauszubekommen. Und ganz zum Schluss hat sie gesagt, wir haben Angst vor dem Winter. Und das war bei 40 Grad plus im Norden vom Irak. Aber ich kenne Mosul, ich war da als Bauingenieur vor über 30 Jahren. Ja, über 30 Jahren ist das her. Und ich war im Januar da, das weiß ich noch, das war ganz klarer Himmel. Und morgens war Schnee auf den Bergen, es war gefroren, minus 10 Grad oder sowas. Und wenn man dann warm angezogen ist, ist es ja ein schönes Wetter. Aber wenn man nur ein Hemd anhat, eine kurze Hose und Flipflops, und wenn man dann in Zelten lebt, keine Decken hat, ist die Gefahr, dass man erfriert, ungeheuer groß. Was macht man? Was macht man? Und der Winter steht sowohl im Norden an und wird da sicherlich noch etwas strenger sein, aber auch in Bagdad, wo es momentan zur Mittagszeit, so gegen 2 Uhr, fast an jedem Tag über 50 Grad Celsius ist. Auch da ist das große Problem jetzt, wie wird der Winter sein? Und ich bin fast täglich mit Bagdad im Gespräch und die haben gesagt, wir müssen eigentlich die Decken, die wir nicht haben, jetzt kaufen, denn wenn in 6 Wochen dann die Temperaturen runtergehen, dann werden alle nach Decken laufen und dann gehen die Preise gleich um 20%, 30% hoch. Und wir brauchen jetzt schon die Wintersachen, um den Winter überleben zu können. Also für eure Kleidersammlung ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal wiederkommen muss, aber wenn, dann weiß ich eine Telefonnummer 1477 und die Vorwahl 06159. Ich habe ein relativ gutes Zahlengedächtnis, ja, aber in den letzten Tagen haben wir häufiger miteinander geredet, dann würde ich mich wieder melden. Also nehmt meine Liebeserklärung wirklich ernst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe, sonst hätte ich es nicht gesagt. Gut, wie viel Zeit ich habe, das weiß ich nicht, das frage ich dann mal in der Stunde, wie viel noch übrig ist. Aber ich möchte euch ein bisschen vorbereiten, eine kleine Inhaltsangabe. Wir werden relativ bald ein Video sehen, das ungefähr 10 Minuten, 11 Minuten lang ist. Das sind Aufnahmen, die ich vor ungefähr 4 Jahren im Nordirak gemacht habe, in Kurdistan, in der Gegend, wo jetzt die IS das Kommando hat. Video nicht vom Professionellen, sondern ich muss das ja so nebenher machen und auch Interviews mit Witwen, die ich in Erbil getroffen habe, weil mir geraten wurde, in die Gegenden von Betnaje und Tel Keif und wie das alles heißt, Mosul nicht hinzufahren, weil das für einen Weißen oder für einen Ausländer viel zu gefährlich ist. Und das war vor 4 Jahren. Man kann sich vorstellen, wie es heute ist. Und ich kann gleich die Quintessenz eigentlich sagen, wenn ich mir diesen Film anschaue, für den ich damals eigentlich sehr dankbar war, dass ich diese Aufnahmen machen konnte, weiß ich, dass das, was wir damals, nachdem das Projekt abgeschlossen war, nicht genug war und dass wir die Zeichen, die damals absehbar waren, nicht richtig gedeutet haben und dass wir damals schon unsere Stimme hätten erheben müssen, um auf die Not, die absehbar war, hinzuweisen. Zu welchem Ergebnis, das weiß ich nicht, aber das war unser Versagen. Und ich möchte euch nicht nur über die ganze Not im Irak berichten, deshalb habe ich auch als Titel für heute Abend gesagt, erhebt eure Häupter. Und das ist so, so, so wichtig, dass bei all dem Leid nicht vergessen wird, denn das steht auch in der Bibel in Lukas 21, wenn alle diese Schreckensgeschichten jeden Abend im Fernsehen zu sehen sind, dann wissen wir, dass die Zeit nahe gekommen ist und unsere Erlösung naht und wir sind aufgefordert, unsere Häupter zu erheben. Bei der anderen Übersetzung, in der Schweizer Übersetzung heißt es, richtet euch auf und fasst Mut. Und bei all der Schwierigkeit, die uns heute begegnet, sollen wir nicht vergessen, Mut zu fassen. Ich selber habe keinen Fernseher, aber ich habe in der letzten Zeit noch nie so viele Menschen gesprochen in Deutschland, die sagen, ich mag eigentlich das Fernsehen gar nicht mehr anschalten. Nur noch Mord dort, Kämpfe dort, Tod dort, Gewitter und was alles zusammenkommt und nicht nur in einem Land, sondern in vielen, vielen Ländern, über die bei vielen Ländern schon nicht mehr berichtet wird, obwohl es vor 14 Tagen, vielleicht vor 2 Monaten, die Schlagzeile auf den ganzen Zeitungen war. Vom Südsudan spricht keiner mehr, von der Zentralafrikanischen Republik, wo ganz große Schwierigkeiten sind, wo Hunger herrscht, spricht auch keiner mehr. Heute steht der Irak im Vordergrund, vielleicht noch die Ostukraine, und auch Syrien droht schon fast zu vergessen zu werden, obwohl ja der Irak und Syrien ziemlich eng miteinander zusammenhängen. Aber nicht nur über die ganze Not und über diese Situation, sondern ich möchte auch euch, mit euch darüber nachdenken, was Gott dazu sagt. Denn alle unsere Gedanken sind ja immer nur begrenzt. Was sagt uns Gott? Und wenn ich schon gesagt habe, dass dieses Video, das wir gleich sehen, eigentlich uns nicht veranlasst hat, wirklich die Zeichen der Zeit zu erkennen, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit, wie sie heute sind, erkennen und entsprechend handeln. Zentrales Thema, wie gesagt, heute der Irak. Auch wenn euch andere Themen sicherlich ebenso beschäftigen, und Herbert war so lieb, mich gestern nochmal anzurufen und auch vom Tod der Enkeltochter zu berichten. Ich wusste es nicht, aber fand sehr, sehr liebevoll, dass er mir das schon gesagt hat, um nicht irgendwo in eine Gemeinde hineinzukommen, wo große Trauer herrscht. Aber ich bin dankbar, dass ich auch gerade heute das, was Herbert erzählt hat und auch Marita, dass ich das miterleben konnte. Denn was ist es, was uns am besten und am meisten bewegt, gerade im Angesicht des Todes oder nach einem Tod, das hält, was im Leben vielleicht nicht hält, aber im Tod hält, das gilt dann für die Ewigkeit. Wenn ihr jetzt hinten soweit seid, das Video zeigen zu können, ich habe es genannt damals Stumme Schreie im Irak. Wir haben es zwar gehört, aber nicht gehandelt, aber es gibt euch auch einen Bericht und einen Eindruck, wie es dort ausgesehen hat damals und auch teilweise noch heute. Wie gesagt, der Film heißt Stumme Schreie im Irak und der Ton kommt gleich hinterher.
Ninive ist aus dem Alten Testament bekannt. Gott forderte um 760 vor Christus den Propheten Jona auf, nach Ninive zu gehen, in die große Stadt, um gegen ihre Bosheit zu predigen. Die Bewohner taten Buße und wurden verschont. Knapp 150 Jahre später sagte der Prophet Nahum den Untergang von Ninive voraus. Er nannte sie die mörderische Stadt. Nahum stammte aus Alkosch. Die Ruinen der alten Stadt Ninive liegen am linken Ufer des Tigris. Auf der anderen Seite des Flusses ist die Stadt Mosul entstanden. 350 Kilometer nördlich von Bagdad, heute zweitgrößte Stadt des Iraks und Hauptstadt der Provinz Nineveh. Die Region südöstlich von Mosul wird bis heute Ninive-Ebene bezeichnet. Dort liegt auch die fast ausschließlich von Christen bewohnte Stadt Alkosch, für lange Zeit ein sicherer Wohnort. Seit dem Jahr 2003 bestätigt sich die Aussage Nahums, dass Ninive bzw. Mosul eine mörderische Stadt ist. In dem Jahr wurde die Provinz Nineveh von sunnitischen Extremisten als islamisches Emirat Irak ausgerufen. Polizisten, Journalisten, Frauen ohne Kopftuch, Besitzer von Fotogeschäften und Restaurantbesitzer, die unislamische Gerichte wie zum Beispiel Salate mit Tomaten und Gurken servieren, werden niedergeschossen. Christen wurden und werden bis heute gezielt vertrieben, entführt oder auf offener Straße ermordet. Die meisten sind daraufhin in die Ninive-Ebene geflohen. Sie sind zu Verwandten oder Freunden in die Kleinstädte gezogen, in denen seit Jahrhunderten Christen leben. Jetzt wurden im Vergleich zu früher weniger als 10% der bedrohten Familien in Mosul. Den besonders bedürftigen Familien hilft Nehemia in der Ninive-Ebene mit Unterbrechungen seit 2009. Das Auswärtige Amt in Berlin gewährt finanzielle Unterstützung. Für westliche Ausländer ist es gefährlich, die Kleinstädte zu besuchen, weil sie eventuell entführt oder von Familie hier in Al-Kosch, keine Familie mehr, so wurde die Stadt 2009 besucht. Ende 2010 wurde der Mann dieser jungen Frau bei einbrechender Dunkelheit erschossen. Er war Nachtwächter in einer Fabrik. Mit seiner Witwe konnten wir sprechen. Kontakt zu ihr und weiteren Betroffenen wurde in einem Hotel in Erbil arrangiert. Alle sind Christen. Diese Frau stammt aus Bagdad. Ende Dezember 2010 stand sie auf ihrem Balkon, als eine Bombe explodierte. Splitter trafen Arm, Brust, Unterleib und durchtrennten Wehen. Nur knapp entging sie den Tod. Einige Splitter müssen noch entfernt werden. Aus dem Krankenhaus entlassen, verließ sie Bagdad mit ihren beiden Söhnen Richtung Norden. Ebenso wie die anderen Bewohner aus ihrer Straße. Keiner ist bisher zurückgekehrt. Es macht keinen Sinn. Die Wohnungen sind zerstört oder von anderen in Besitz genommen. Der Mann dieser Witwe wurde im Jahr 2006 in seinem Laden in Kirkuk ermordet. Darauf zog sie mit ihrer Tochter und ihrem Sohn zu Verwandten nach Batila. Sie musste monatlich 40 Euro Miete zahlen. Eine Kirchengemeinde unterstützt sie mit 50 Euro im Monat. Fast nichts bleibt für Nahrungsmittel. Außerdem benötigt ihr Sohn ständig Medikamente wegen eines Leberleidens. Das ist die Frau des in Al-Kosch ermordeten Nachtwächters. 24 Jahre alt, zwei Kinder. Sie lebt bei ihrer Schwiegermutter. Einkommen hat sie nicht. Warum soll ich leben? Ich möchte sterben. Ohne Hilfe kann sie nicht überleben. Auf die Frage, ob ihr Gott hilft, antwortet sie nicht. Diese Mutter aus Pakistan hat Ähnliches erlitten. In all ihrem Schmerz kann sie doch wieder lächeln. Nur das kann die Frau aus Al-Kosch kaum trösten. Der nächste Morgen, im Prinzip eine Wiederholung des Vortrages. Alle stammen aus Bitnaga in der Ninive. Mindestens 100 andere Familien haben in der Stadt ein ähnliches Schicksal. Bahira ist seit 3 Jahren verwitwet. 37 Jahre alt, 5 Töchter zwischen 3 und 17 Jahren. Nach dem Sturz verdammt, zog sie nach Bitnaga. Ihr Mann wurde vor 3 Jahren auf einer Fahrt nach der Stadt aus seinem Auto gekidnappt. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Eine Bekannten gab sie all ihre Ersparnisse, als er versprach, nach ihrem Mann zu suchen. Keine Nachricht, keine Reserve mehr. Die größte Sorge bereiten ihr jetzt ihre Töchter. Junge Frauen werden häufig entführt und tauchen meist nie wieder auf. Nur im Notfall wagen sie sich auf die Straße. Eine Familie aus 3 Generationen. Vater 57, seine Frau 48, ihre Schwiegertochter jetzt 16 Jahre alt, mit ihrem Sohn von 6 Monaten. Mit 14 Jahren hat sie geheiratet. Vor 14 Monaten ist ihr Mann mit seinem Bruder ermordet worden. Sie fuhren nach ihrer Arbeit vom Haus zurück nach Vietnam. Plötzlich Auto und Personenkontrolle. Ihre Pässe wiesen sie als Christen aus. Sie wurden aus dem Wagen gezerrt und erschossen. Claudia wird bei den Eltern ihres Mannes, um dadurch die Erinnerung an ihn wachzuhalten. Zwei andere Söhne der Schwiegereltern konnten den Irak legal über die Türkei nach Schweden und in die USA verlassen. Von dort schicken sie etwas Geld zur Unterstützung ihrer Familie. Kein Tag länger will ich hier wohnen, schreit die Mutter. Wie gesagt, 48 Jahre. Würde sie 70 angeben, würde man es glauben. Hilfe ist mehr als ein. In einigen Monaten endet das Programm. Doch die Not bleibt. Sie betrifft weit über 1000 solche Familien. Eine mörderische Regierung. Mit 60 Euro monatlich für Lebensmittel kann eine Familie überleben. Dazu Decken, Hygieneartikel, etwas Kleidung und medizinische Versorgung. Doch lassen wir uns nicht entmutigen. Die 3 folgenden Beispiele, die das Leben irakischer Familien grundlegend geändert haben, geben Hoffnung. Verrachten mit Mutter und Tochter. Ihr Mann war ermordet worden, als sie schwanger war. 5 Jahre Trauer brachten ihn nicht zurück. Bei unserer ersten Begegnung schöpfte sie Hoffnung. Wir schenkten ihr einige farbige Blusen. Am nächsten Tag war sie wie ein anderer Mensch. Sie hat im letzten Jahr eine Ausbildung abgeschlossen und will in Irak bleiben. Jüngern aufgewachsen, ebenso wie er. Durch einen Kontakt zu einem Geschäftsmann wurde er vor gut 10 Jahren Christ. Seine Frau folgte ihm mit Begeisterung. Als seine Familie davon erfuhr, versuchten sie alles, um ihn zum Islam zurückzugewinnen. Als er sich weigerte, wurde er ermordet. Auf Hakima und ihre 3 Kinder wurde kurze Zeit später während einer Autofahrt geschossen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, überschlug sich und lag nach 2 Tagen in einem Krankenhaus in Koma. Nach ihrer Entlassung konnte sie als Haushaltshilfe bei einer ausländischen Familie unterbringen. Als das zu gefährlich wurde, zog sie nach Lotharing. In Amman lernte sie unseren Partner kennen, als sie ihren letzten Besitz, eine leere Gasflasche, gegen Reis eintauschen wollte. Er half ihr großzügig. Die Familie blühte förmlich auf. Jeder bewunderte ihre Fröhlichkeit, Zuversicht und ihr Gottvertrauen. Ein wunderbares Beispiel, wie Gott seinen Kindern beisteht. Ende 2010 konnte die Familie in die Vereinigten Staaten ausreisen. Sonja wohnte mit ihren 2 Kindern in Berlin, ebenso ihre Mutter und Schwester. Vor 3 Jahren flüchtete sie von ihrem Mann über Umwege aus dem Irak nach Bulgarien. Er wollte sie zur Annahme des Islam zwingen. In Amman wohnte sie in feucht-dunklen Kellern. Manches Mal griffen Ratten sie im Schlaf an. Nehemia half über viele Monate mit Lebensmitteln. Schließlich erhielt sie die Erlaubnis, mit ihren Kindern nach Deutschland umzusiedeln. In Berlin konnten wir einen jordanischen Arzt finden und ihn mit Sunnus in Verbindung bringen. Jetzt können sie hier ein neues Leben beginnen. Bitte, Jesus, hilf, dass noch mehr Menschen im Elend und im Morgen entrinnen.
Ich muss sagen, ich mag den Film fast gar nicht mehr sehen. Denn alles, was da gewesen ist vor 4 Jahren, das ist heute noch um ein Vielfaches schlimmer. Man kann wirklich sagen, welche Hoffnung haben diese Menschen? Was können wir tun? Was kann ich machen? Und manchmal finde ich kaum Schlaf, wenn ich mir das anschaue und weiß, wie viel mehr Familien jetzt unter dieser Last leiden. Und ich habe viele Länder, viele Krisengebiete in meinem Leben besucht. Und ich muss sagen, der Irak im Moment ist das Land, wo ich noch nie in diesem Ausmaß so viele Hoffnungslosigkeit gesehen habe. Sie glauben an nichts mehr. Auch an Gott zu glauben, fällt ihnen schwer. Und wer will ihnen das verdenken? Die kurdische Regierung, die Autonomieregierung kümmert sich um die Flüchtlinge eigentlich bewundernswert. Die einheimische Bevölkerung hat sich wirklich auch bewundernswert um die Neuankömmlinge gekümmert, leerstehende Räume geöffnet, Familien sind zusammengezogen, um irgendwo 2, 3 Räume zu räumen und sie dort zu beherbergen. Ich habe viele Flüchtlinge gefragt, wie ist es mit der Versorgung? Und alle, wirklich jeder hat gesagt, die Versorgung ist gut. Nicht opulent, aber gut. Wie schmeckt es? Gut. Ausreichend? Ja. Trinken auch? Ja. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass die Reserven, die von der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurden, allmählich auch wieder sich der Neige, neigen. Und die Hilfe dort über Lebensmittelpakete, auch Versorgung in medizinischer Art einfach nötig wird. Und wie gesagt, dort in dieser Gegend, in der Hock, die Sorge vor dem bevorstehenden Winter jetzt schon anfängt, weil sie wissen, dass in 2 Monaten die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken können. Und ich kann mich wirklich eigentlich auch nur fragen, wie kann es zu so einem Terror kommen? War das nicht abzusehen? Hätte ich nicht, hätten wir als AVC und Nehemia nicht vielmehr die Glocke schlagen sollen und müssen, zu sagen, hier, da seht ihr doch das Unheil, dass das kommt. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir haben uns wieder in unsere Komfortzone der örtlichen Verwaltung hier begeben und haben gesagt, wir haben kein Geld mehr, wir kriegen nichts von der Regierung, nur müssen die Leute selber sehen. Aber das ist jetzt nicht mehr die Zeit. Wir sind wirklich aufgerufen, ihnen zu helfen, denn sonst werden Tausende, Hunderttausende im kommenden Winter sterben, jämmerlich zugrunde gehen, erfrieren, verhungern, was auch immer, sich selbst das Leben nehmen oder aber auch, wenn gar kein Widerstand mehr da ist, auch von den Feinden erschossen, entführt, vergewaltigt werden. Ich habe mich gefragt, wie kann es dazu kommen? Und ich habe in der Schule als Lieblingsfach Geschichte gehabt. Ich habe mich gerade in den letzten beiden Tagen nochmal damit beschäftigt, und zwar die Geschichte des Iraks. Und das ist eine ziemlich lange Liste geworden. Aber ich möchte euch trösten, ich habe mir noch 3, 4 Stellen hier grün gekennzeichnet, die werde ich euch erwähnen, denn sonst würdet ihr möglicherweise einschlafen. Und gerade wenn man Zahlen nicht so gerne dann auch speichern will und versteht, dann wäre das sicherlich zu viel. Aber dieses Gebiet, das wisst ihr wahrscheinlich alles, ist das Urgebiet des Christentums. Ich habe heute nochmal auf die Landkarte geschaut und von Haran ist Abraham ungefähr 1500 vor Christus, genau weiß man das ja nicht, genau nach Ur gewandert. Und zwar ist das zwischen dem Euphrat und dem Tigris, also dort, wo momentan dieser ganze Terror existiert und wo die Menschen nicht wissen, was am morgigen Tag sein wird. Aus der Bibel wissen wir auch, dass die Assyrer, und das hängt ja mit Syrien, und die Assyrer sind in diesem Gebiet zu Hause, besonders grausam waren und die besiegten Völker nicht nur insgesamt versetzt haben oder auch in ihrem Ort haben wohnen lassen, sondern verstreut haben in ihr ganzes Herrschaftsgebiet, um praktisch ihren Glauben, ihre Kultur, ihre Sitte auszulöschen. Und in das Land, wo sie früher gelebt haben, haben sie andere Regionen, die sie besiegt hatten, hinein umgesiedelt, um wirklich ein Vermischen zu ermöglichen und ein Erstarken dieses Volks der Feinde wieder zu verhindern. Babylonien kennen wir auch. Nebukadnezar kennt ihr aus der Bibel. Und ich habe ja hier auch schon mir aufgeschrieben, den Prophet Jona und den Prophet Nahum, der in Al-Kosch dort geboren ist, auch dort begraben sein soll und wo man auch davon ausgeht, dass momentan das Grab von dem Propheten Nahum dort geplündert worden ist und geschändet worden ist. Das ist also eigentlich ein biblisches Land, aber heute und in den letzten Jahrhunderten hat sich das sehr dramatisch verändert. Ihr wisst wahrscheinlich auch noch und habt das in der Bibel gelesen von Kyros dem Zweiten, der dem Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft erlaubt hat, wieder in das Heimatland zurückzugehen. Das war ja 539. Dann kam schließlich mal Alexander der Große, den kennt ihr auch noch irgendwo aus der Schule. Aber dann will ich mal einen großen Sprung machen. 1258, jetzt natürlich nach Jesus, kamen die Mongolen und haben schrecklich dort gewütet. Und man kann wirklich sagen, dass die ganze Tradition in dieser Region von Brutalität, von Mord, von Rache, von Feindschaft wirklich gekennzeichnet ist. Und das hat sich leider auch in das letzte Jahrhundert fortgesetzt. 1920 ist diese Region Irak der Regierung Großbritanniens als Mandat vom Völkerbund übergeben worden. Und dort fing dann schon an, dass alle Herrscher, die auch danach gekommen sind, die Bevölkerung dort mit ganz harter Faust behandelt haben. Wer Widerstand geleistet hatte, wurde entweder ermordet oder verhaftet. Und das hat sich in den letzten 100 Jahren noch vervielfacht. Unabhängig ist der Irak 1932 geworden. Er wurde dann 1945 Gründungsmitglied der Arabischen Liga. Und die Republik wurde im Jahr 1958 ausgerufen. Und dann ging es eigentlich noch beschleunigt weiter, dass dann die Kurden auch aufgestanden sind und versucht haben, sich vom Staat zu trennen. und ihre eigene Herrschaft, ihr eigenes Reich aufzubauen, was sie bis heute versuchen. In der Zwischenzeit haben sie ein autonomes Gebiet, aber man liest auch in den Zeitungen, dass die Kurden, die sich mehr auf die westliche Seite stellen, das machen, um ihr eigenes Reich schließlich dann auch von der UNO oder von anderen internationalen Staaten anerkannt zu bekommen, dass sie das jetzt immer noch versuchen und das Urziel, was sie schon vor 50 Jahren gehabt haben, dann schließlich auch erreichen. Der Irak war dann für eine gewisse Zeit auch mit Russland relativ eng verbunden, sodass diese ganzen Wirren zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Christen und Jesiden von dieser Religion, die ja auch relativ häufig in den Zeitungen erwähnt wird, dass es ein Durcheinander, eine Uneinheit gibt, die sicherlich in nicht allzu vielen Staaten dieser Welt so anzutreffen ist. 1979, das ist also noch gar nicht so lange her, das sind 35 Jahre, hat dann Saddam Hussein die Herrschaft übernommen. Er war ein Sunnit und ihr wisst, dass dann relativ bald der erste Golfkrieg begonnen hat, dann der zweite und der dritte. Und danach haben die Amerikaner im Wesentlichen eingegriffen und haben versucht, irgendwo das, was angerichtet war, diese ganze Knechtschaft des Volkes irgendwo zu verbessern, eine stabile Regierung zu installieren, aber das ist vollkommen gescheitert. Und heute ist es so, dass sich die autonome Regierung in Kurdistan mit dem Sitz in Erbil um die Flüchtlinge relativ gut kümmert, während in Bagdad, wo auch sehr viele Flüchtlinge aus dem Norden sind, die Föderalregierung nichts anderes zu tun hat, als ihre eigenen Taschen zu füllen. Es hat ja diese neue Regierung erst seit 2 Wochen oder sowas gegeben. Der vorherige Ministerpräsident hat dann irgendeinen Kompromiss unter verschiedenen Gruppen geschlossen, mit dem Ergebnis, dass sehr viele Minister und verantwortungsbefugte Beamte eine Position erreicht haben, die sie von ihren Fähigkeiten gar nicht richtig verwalten konnten, sodass das Land immer weiter runtergewirtschaftet worden ist, zusätzlich noch das Embargo der UN, sodass sich natürlich dann mit der Zeit ein Unfriede, eine Ohnmacht, eine Wut aufbaut, die schon vorher da war und heute zu dem geführt hat, dass innerhalb ganz kurzer Zeit IS große Teile des Landes übernehmen kann, weil die Menschen auf einmal meinen, da ist wieder eine neue Hoffnung und die Familien, die neben ihnen gewohnt haben, vielleicht Christen, Jesiden waren oder aber auch Schiiten, also auch Muslime, die sie verraten haben und aus Freunden plötzlich Feinde geworden sind. Und das ist diese tiefe Hoffnungslosigkeit, die in dem Land vorherrscht. Und das Gleiche habe ich auch von einem anderen Herrn gehört, der auch in Bagdad war und habe das auch gehört aus Bagdad zu einem Mann, zu dem wir schon lange Kontakte haben, der auch vor 2 Jahren in Deutschland war und auf unserer Pfingstkonferenz zweimal gesprochen hat. Ein Mann, der bei Saddam Hussein in der Todeszelle war und 2 Tage bevor die ersten Bomben gefallen sind, aus dem Gefängnis entlassen wurden, wobei normalerweise in diesem Gefängnis, das hieß der große Wal, man im Prinzip nur reinkam, aber nie lebend wieder heraus. Wir haben ihn damals gefragt, was er erlebt hat und das war so grausam. Das wird selbst von dem, was heute passiert, kaum noch übertroffen. Das ist also diese lange Geschichte des Iraks, die von Blut, von Rache, von Tod, von Grausamkeiten gekennzeichnet ist, wobei wir jetzt ja nicht als Deutsche, und das gilt ja auch für andere Länder, uns nicht sagen können, das würde uns nie passieren. Wir haben ja in unserer Geschichte auch viel Grausamkeiten verübt und sind auch heute noch keine Engel. Aber das ist schon ein Kennzeichen in dieser Region, die auch die gesamte Region mit dem Iran, mit Syrien, mit der Türkei nicht zur Ruhe kommen lässt. Und es wird wirklich Zeit, dass wir Christen aufstehen, Mut haben, unseren Glauben zu bekennen, uns wirklich auch selbst in Situationen hinein begeben, die möglicherweise unsere Entführung, unseren Tod bedeuten kann, dass wir die Botschaft Jesu Christi, die Botschaft der Liebe, der Vergebung und des Friedens wirklich nicht nur mit dem Mund verkünden, sondern auch in der Tat vorleben und weitergeben. Das ist eigentlich alles, was ich zur Geschichte erzählen möchte. Das reicht ja wahrscheinlich auch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr das sicherlich in Büchern, auch im Internet, bei Google oder sowas nachschlagen. Aber aus diesem Grund, und das ist die Basis dessen, was heute passiert und was ich jetzt in einem kleinen Clip, der aus YouTube eigentlich kommt, 4,5 Minuten, der dort gezeigt wurde und den wir runtergeladen haben und den wir dann ein bisschen verändert haben, um zu zeigen, welche Grausamkeiten, welcher Terror, welche Kaltschnäuzigkeit, welche Verachtung Gottes, welche Verachtung Menschen heute ausgesetzt sind durch diesen Terror der IS. Wenn ihr das jetzt abspielen könntet, das ist dieser kurze Film, der ungefähr nur 1,5 Minuten dauert. Wenn einer nicht hinschauen will, habe ich dafür volles Verständnis. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Film, wo die Menschen dort erschossen werden, ob das eine Attrappe war, ob das nur gestellt war oder ob die Menschen wirklich erschossen wurden. Ich vermute dort, wo dann über Genickschuss und Blut und die Leute dann ins Wasser geworfen wurden, dass das stimmt. Bei dem anderen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich frage mich auf der anderen Seite natürlich, wer kann sonst so einen Film machen? Da geht ja keiner hin, holt die Kamera raus und die Leute werden dann gefilmt. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das ist Teil der Strategie der IS, des Islamischen Staates, dass Angst verbreitet werden soll. Und zwar unendliche Angst. Und dieser Film ist über 4,5 Minuten in YouTube gesendet worden, vor 4 Wochen, 5 Wochen oder sowas ähnliches. Und er ist in vielen Teilen der Welt bekannt. Ich habe auch mit einzelnen Leuten gesprochen, die das gesehen haben. Aber die Waffe, die vielleicht stärkste Waffe der IS, ist im Moment die Angst. Das hat dazu geführt, dass die IS einfach nur gesagt hat, wir kommen morgen in euer Dorf Und ihr müsst raus, dass die Leute innerhalb von 1-2 Stunden freiwillig, nenne ich es mal, gegangen sind, um der Konfrontation auszuweichen. Manchmal hatten sie die Gelegenheit, innerhalb von 2 Stunden das, was sie noch hatten, mitnehmen wollten, zusammenzusammeln und sie auf den Weg zu machen. Aber die meisten sind schnell in Checkpoints hineingekommen und mussten alles abgeben. Geld, Gold, Ringe von den Fingern. Ich habe von einem gehört, dem wurde der Finger abgehackt, um einfach den Ring rausziehen zu können und. Aber die Angst hat so viele verleitet, sofort das Haus zu verlassen. Das Haus, in dem sie vielleicht geboren worden waren, die Eltern vorher gewohnt haben, die ganze Familie vielleicht über Jahrhunderte und von der sie ziemlich sicher sind, dass sie in diese Häuser in unversehrtem Zustand nicht wieder zurückkehren können. Denn dieses Zeichen, das kennt ihr in der Zeitung ja alle, Mareike hat sogar schon eine Sache nachbestellt bekommen, dieses N im Arabischen, wir sehen das ja fast wie ein U mit einem Punkt an, ist an alles Eigentum, was Christen gehört oder auch Jesiden, aber überwiegend Christen, weil die Jesiden nicht als ein Volk der Schrift angesehen werden, also ein Unterschied wird da schon gemacht, aber an christliches Eigentum gemalt worden, was den anderen die Berechtigung gibt, in diese Häuser einzuziehen, zu plündern, es zu zerstören oder was auch immer oder es auch zu beziehen. Das heißt, die Menschen, die dort das Haus verlassen haben, sind zu mindestens 90% der Überzeugung. Ich habe viele gefragt, wollt ihr zurückkommen, könnt ihr zurückkommen? Und sagen, ohne internationale Garantie und auch militärische Absicherung hat es gar keinen Zweck. Im Irak gibt es momentan keinen einzigen Platz, der sicher ist. Das ist die Situation, in der das Land momentan steht. Und die Weltöffentlichkeit ist wirklich aufgerufen. Die UNO hat sehr lange Zeit gebraucht, um einigermaßen in Gang zu kommen. Als ich in Der Hoc war, bei einer kurdischen Behörde, die sich sehr viel Mühe gegeben hat, da war gerade, glaube ich, am ersten Tag jemand von der OCHA, das ist die eine Zweigstelle der UN, ins Land gekommen, auch der UNHCR, das ist der High Commissioner of Refugees, der war auch schon mal mit einer Person, aber bis dort die großen Organisationen in Gang kommen, dauert das ungeheuer lange und das kenne ich auch aus anderen Ländern, aus dem Libanon, wenn sie dann einmal am Laufen sind, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und wir als AVC haben Kontakt gehabt zu Assyrern, Irakern, Chaldäern, Aramäern, wie sie sich selber bezeichnen, das ist mir bisher noch nicht gelungen rauszufinden. Der eine ist Chaldäer und wenn man den Aramäer anspricht, dann ist er schon beleidigt. Also wie das so ganz genau geht, weiß ich nicht genau. Vielleicht zwischen Bayern und Preußen so ähnlich, ich weiß es nicht genau. Aber hier ist es eine viel dramatischere Sache. Oder zwischen Mannheim und Ludwigshafen und Darmstadt und Frankfurt geht hier einigermaßen, glaube ich. Ja gut, also das ist nicht das Wichtige. Aber aus dieser Situation herauszukommen, ist wirklich ungeheuer nötig. Und wir hatten hier Kontakte, ich war auch in Wiesbaden, war dann auf einer Demonstration und auf der ersten Demonstration, die wir eben hier schon mal gezeigt haben, waren ungefähr 150 Assyrer oder Iraker, nenne ich sie mal als Sammelbegriff, da und haben ihre Fahnen und ihre Banner gezeigt, um zu zeigen, wir sind auch da, wir schätzen eure Anteilnahme, sie ermutigt uns und bitte helft uns, denn wir sind in großer Not. Und dabei war auch ein Herr, ein Pastor, er nennt sich Erzdiakon, Immanuel Yukhana, ein Iraker, Alter schätze ich mal so um 55, der sowohl in Wiesbaden lebt, als auch im Irak in Der Hoc. Und das ist der Gründer einer Hilfsorganisation, einer christlichen Hilfsorganisation, die sich CAPNI nennt. Und CAPNI ist die Abkürzung für Christian Aid Program, Nahatra, Irak. Und Nahatra ist der Name, der assyrische Name für Der Hoc, wo diese Organisation ihren Stammsitz hat. Und dieser Mann ist absolut fantastisch. Also ich kann ja schon eine ganze Menge arbeiten und ich kenne unseren Missionar in Sambia, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Helmut Reuter, der hat glaube ich 40 verschiedene Berufe, aber Emanuel, ich glaube, der hat 60 verschiedene Berufe. Wie der das macht, ich weiß es nicht genau, um 5 Uhr morgens ist er im Büro und mindestens bis 24 Uhr, der kennt sehr, sehr, sehr viele und was die machen mit Registrierung, Kontakten zur internationalen Welt, um dann auch Gelder zu bekommen, ist wirklich vorbildhaft und wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Wobei ich in der Zwischenzeit festgestellt habe, dass der so viele Kontakte hat, dass unser kleines Schärflein nur ein kleiner Teil von dem ist, was er wirklich dort zur Verfügung gestellt bekommt, sodass wir uns intern entschlossen haben, wenn wir Regierung, Geld von der Regierung, von der deutschen Regierung bekommen, dann müssen wir das in den Norden bringen, weil auch die deutsche Regierung meint, dort ist die Not am größten. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass die Not in Bagdad sogar noch größer ist. Denn kaum ein Westler ist noch in Bagdad zu sehen. Wenn ich dort auftauche, dann habe ich zwar einen weißen Bart und ich kann mir vielleicht auch noch eine Kleidung, die ich aus Pakistan mitgebracht habe, anziehen. Aber dass ich nicht ein Iraker bin, das sieht man sofort. Es ist dann die Gefahr, dass man entführt wird, um Lösegeld zu erpressen oder auch gleich umgebracht. Das kann durchaus sein. Heute vor einer Woche hatte ich morgens ein E-Mail bekommen von unserem Partner, von diesem Pastor Jules in Bagdad, der gesagt hatte, oder hat es überschrieben, Thank you Jesus. Und er sagt, wir sind gestern Abend, meine Frau und ich, auf der Straße gewesen und wir waren gerade um die Ecke gegangen und da sind zwei Autobomben explodiert und viele Menschen sind umgekommen und wir haben uns um die Verletzten gekümmert. Das heißt, das ist momentan in Bagdad noch der Fall, während es im Norden, soweit ich weiß, bisher in der letzten Zeit nicht vorgekommen ist. Aber die Front, dort wo geschossen wird, ist von Dahok auch nicht weit entfernt, 30, 40 Kilometer. Als ich über die Türkei reingefahren bin, in den Irak, war eigentlich mein erster Eindruck, mal von der Grenze abgesehen, dass dort ein großer, an einem Freitag, also ein islamischer Feiertag, da waren dann so ein Jahrmarkt, Dippemesse oder sowas ähnliches, oder Heinerfest in Darmstadt, da waren viele Autos davor, Lichter, alles Mögliche, kaum waren wir einen Kilometer gefahren, da war mehr oder minder genau das Gleiche. Und ich habe gesagt, was ist das? Das kann doch nicht sein. Hier ist Festtagsstimmung und 30, 40 Kilometer werden Menschen geschlachtet, aber so ist das. Und wie die Menschen damit leben können, ich weiß es nicht. Ich habe mal einen Herrn gefragt, der hat gesagt, wir haben jetzt bessere Waffen, die aber jetzt ja auch erst eintreffen. Wir haben unsere Leute, die mutig sind, die für ihr eigenes Land kämpfen. Das sind die Peschmerga, die man ja auch manchmal in der Zeitung liest. Aber von anderen habe ich gehört, dass die Peschmerga keine allzu großartigen Kämpfer sind. Und das muss einmal auch der Fall gewesen sein, als hier in den Zeitungen an einem Abend stand, dass die Peschmerga und die normale Federalarmee die Stadt Karakosch eingenommen hätte, die größte christliche Stadt in Kurdistan. Und am nächsten Morgen schaue ich im Internet nach und lese, dass die Stadt wieder von der IS zurückerobert worden ist. Und was ich gehört habe, ist, dass die Peschmerga mit den Waffen nach Karakosch gegangen ist. Die haben es da stehen lassen und sind sie wieder davongelaufen oder absichtlich. Was da alles so läuft, ich weiß es nicht. Aber dass man mit allem rechnen muss, davon bin ich auch überzeugt. Und dennoch bleibt es dabei, dass die größte Waffe meiner Ansicht nach momentan die Angst ist, die sie verbreiten. Natürlich dann auch mit Kämpfern, die brutal sind, dass man es sich nicht vorstellen kann. Ein Menschenleben ist absolut nichts wert. Und ob nun der Mann geköpft wird oder ein Finger abgehackt oder eine Frau vergewaltigt wird oder die Frauen eingesammelt werden und auf dem Markt verkauft werden für 40 Dollar, das spielt alles gar keine Rolle. Es gibt eine Organisation, die sich im Norden um diese verkauften Frauen und Mädchen kümmert, um die Frauen zurückzukaufen, nicht für 40 Dollar, sondern für 100 Dollar, um sie dann wieder ihren Familien zu übergeben. Ob sie dann angenommen werden, aufgenommen worden von ihren Familien, das ist noch wieder eine andere Frage. Denn wenn sie dann vergewaltigt sind, sind sie geschändet im Angesicht oder in der Tradition dieser Familien und vielleicht werden sie dann von ihren eigenen Familien auch noch verstoßen. Und manchmal denke ich nur, ich darf darüber gar nicht nachdenken. Aber wenn ich wieder schweige, wenn wir wieder schweigen, dann wird das weitergehen und es ist wirklich Zeit. Bei allem Leid, was wir haben, das weiß ich ganz genau. Und ich will das auch nicht relativieren, wo das Leid größer ist. Aber das ist eine Zeit, wo wir wirklich aufstehen müssen, um wirklich unsere Stimme zu erheben. Und deshalb hatten wir diese erste Demonstration genannt, Reden ist Silber, Schweigen ist Mord. Bei der zweiten war das irgendwie anders entschieden worden. Ich hätte es trotzdem so gemacht, aber ist nun so gelaufen und ist auch in Ordnung. Und was wir dort aber bei der zweiten Demonstration gemacht haben, wir haben uns über die Evangelische Allianz auch mit anderen zusammengeschlossen, auch mit Open Doors. Und das war eine gute Veranstaltung. Mareike war da. Über die Anzahl der Leute, die da waren, gibt es unterschiedliche Zahlen. Aber wir haben unsere Stimme erhoben. Und wir wollen das auch in Zukunft fortsetzen, sicherlich in einem anderen Rahmen. Aber was du vorhin erzählt hast, dass 56 Leute aus der Darmstädter Allianz zusammenkommen, das hoffe ich, dass das in Frankfurt auch möglich ist, um dort wirklich die Stimme zu erheben für das Unrecht, was aktuell passiert, aber auch für die Christenverfolgung allgemein. Wie viele Christen verfolgt werden in der Welt, darüber gibt es ja ganz unterschiedliche Angaben. Viele sprechen von 100 Millionen und das ist ja eine ganze Menge. Noch größer sind die Abweichungen über die Zahl der Ermordeten jedes Jahr. Und ich glaube, wir beim AVC haben auch so Plakate gehabt, jede 5 Minuten stirbt ein Christ seines Glaubens wegen. Ich glaube, das ist nicht richtig, denn viele Tote, die es gegeben hat, sind eigentlich aus ethnischen Konflikten entstanden und nicht aus Glaubensgründen. Aber dass mindestens in einer Stunde im Durchschnitt immer gesehen ein Christ seines Glaubens wegen umgebracht wird, das ist auch eine Tatsache. Nun sind wir hier schon seit 2 Stunden zusammen. Ich rede schon jetzt fast 1 Stunde. Das heißt, in dieser Zeit, in diesen 2 Stunden, sind im Durchschnitt gesehen in den vergangenen Jahren 2 Christen ihres Glaubens wegen umgebracht worden. Was momentan läuft, in diesem Jahr, durch den Irak, durch Syrien, wird es nicht jede Stunde sein, sondern dann kommt man vielleicht in diese Region alle 10 Minuten. Und ob das das Ende ist, wer weiß das. Aber wenn wir schweigen, dann wird es immer noch weiter schlecht weitergehen. So, genügend, glaube ich, der schlechten Nachrichten. Ich möchte auf die Rede Jesu kommen über die Endzeit. Und dort ist auch dieser Satz enthalten oder diese Aussage, erhebt eure Häupter. Und für mich besteht das Lukas-Evangelium nicht aus 20 Kapiteln, sondern aus 24. Und jetzt muss ich meine Bibel aufschlagen, irgendwo habe ich sie auch. Das möchte ich euch, das möchte ich uns vorlesen, damit wir wirklich wissen, was Jesus uns schon vorher gesagt hat und wir nicht unbedingt erstaunt sein sollten über das, was momentan passiert. Ich möchte die... Warte mal, jetzt muss ich hier... 3 Kapitel eigentlich vorlesen, damit wir uns wirklich auch gedanklich und biblisch damit befassen, was in der Bibel steht, was Gott uns gesagt hat und dass wir es vielleicht nicht mögen, aber dennoch als Tatsache einfach akzeptieren müssen und wir aufgefordert sind, unsere Stimme zu erheben, um wirklich das daraus zu machen, was uns möglich ist. Ich habe hier ein Buch, das ist jetzt eine kleine Ablenkung, das heißt Kind in seinen Armen. Ich vermute mal, dass Einzelne das von euch gelesen haben. Das ist eins der besten Bücher, die ich gelesen habe in der letzten Zeit. Diese guten Bücher kriege ich in der Regel von meiner Frau, dass sie sagt, das musst du mal lesen. Ja. Und das ist nicht nur ein Buch, was ich von ihr bekomme. Ich kann das nur jedem empfehlen, der, sagen wir mal, an seiner Eigenschaft als Geliebter oder als Geliebte Gottes Zweifel hat, dieses Buch zu lesen. Ich habe nur mein persönliches Exemplar. Ich kann euch nachher die ISBN-Nummer mal hier lassen. Kostet, glaube ich, 12,90 €. Wirklich ein großartiges Buch von einem Mann geschrieben, Brian Manning, der in der Zwischenzeit gestorben ist, der sehr, sehr viele Tiefen seines Lebens durchlebt hat. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich, dass ich besonders gerne mit Menschen in Kontakt komme, die Schweres in ihrem Leben erlebt haben. Nicht nur die Überflieger, nicht nur die Good Weather Pilots, sondern die, die ihren Glauben gelebt haben in Zeiten der Not. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Not brauchen. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir sollen wissen, wir müssen wissen. Wir sind 100% Geliebte Gottes. Auch die Leute, die andere umbringen im Irak. Sie sind Geliebte Gottes. Er hat ihnen die Hand entgegengestreckt. Sie können zu ihm kommen. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wenn wir uns nur im Glashaus der Liebe Gottes aufhalten und uns darin wohlfühlen, auch alles berechtigt, wir sollen uns ja auch wohlfühlen, aber mit dieser Situation, Geliebte Gottes zu sein, ist ein Auftrag verbunden, hinauszugehen in die Welt und die Liebe Gottes zu bezeugen in Wort und in Tat. Und das ist so wichtig. Wenn wir nur dieses einseitige Evangelium verkündigen, der Liebe Gottes, dann ist das wie ein humpelnder oder ein einbeiniger Mann oder eine einbeinige Frau. Es gibt das andere ganz genauso, dass wir den Segen Gottes, den wir selbst erhalten haben, weitergeben sollen und dann selbst gestärkt werden. Wenn wir selbst nicht Leid erlebt haben, wie soll ich jemanden trösten? Diejenigen, die Kinder verloren haben, sind doch viel bessere Botschafter Gottes, Tröster Gottes, die aus ihrem eigenen Leben, aus ihrem eigenen Leid erzählen können, wie Gott sie durchgetragen hat. Ich war viel in Russland und ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen. Wenn ich über Drogen rede und sage, wie gefährlich das ist und was alles kommen kann, das geht hier rein und geht da raus. Aber diejenigen, die schon 10 Jahre abhängig waren, die im größten Dreck waren, um es noch milder auszudrücken, wenn die zu den ihren ehemaligen Kollegen sprechen, wie Gott sie frei gemacht hat, da passieren Wunder innerhalb von wenigen Stunden, dass Leute, die Jahre, Jahrzehnte abhängig waren, frei werden und auf einmal erfüllt werden und sich ganze Familien, ganze Städte ändern. Und lasst uns nicht leidenscheu werden. Gott trägt uns bei. Und wenn er uns das zumutet, dann gibt er uns die Kraft, auch das zu durchstehen. So. Gut, Kind in seinen Armen, wie gesagt, ich kann das nur wirklich dringend empfehlen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch daran setzt und dann daraus so viel Liebe auftankt, dass ihr dafür davon leben könnt den Rest eures Lebens. So, jetzt zur Endzeit. Ich möchte euch vorlesen die Kapitel, das habe ich hier, 5 bis 19. Und wenn einer sagt, das ist vielleicht etwas einseitig, gibt es das nochmal, kann ich nur sagen, das lese ich dann aber nicht mehr vor. Jeremia 7 und 8 sagt im Prinzip sehr, sehr, sehr Ähnliches. Oder aber auch in der Offenbarung im 5. und im 6. Siegel kann man das nochmal lesen. Dort heißt es, das Ende des Tempels, so ist es bei mir überschrieben, im Lukas 21, Vers 5. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber von diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten soll. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Diese Stelle ist ein Teil von dem, was Gott uns vorausgesagt hat. Lasst uns nicht täuschen, dass diese Zeiten schon da sind oder aber noch verstärkt kommen. Dann die Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen wie die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie schon den Menschensohn kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf, seht auf oder hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lasst uns das nicht vergessen. Wir sollen unsere Häupter erheben, gerade in diesen Zeiten. Wir sollen den Menschen Mut machen. Wir sind so gesegnet. Lasst uns nicht unterkriegen von der Angst, die wir selbst empfinden, die so im Irak verbreitet ist, die wir selbst auch empfinden manchmal. Aber lasst uns nicht unterkriegen, denn Gott wird uns die Kraft geben. Und wir sind gerade da, die Hoffnung zu verbreiten. Hoffnung, Liebe, Glaube werden nicht vergehen, die Liebe als Letztes. Aber die Hoffnung ist Teil unseres Glaubens, das ist unsere Botschaft, die wir haben, und das ist die beste Botschaft. Das Beste, was wir überhaupt nur Menschen geben können, das ist nicht Geld, sondern die Botschaft von Jesu Christi. Lasst uns rausgehen, auch in Deutschland. Ihr müsst nicht in den Irak fahren. Ihr müsst nicht in die Ostukraine fahren. Hier in diesem Land gibt es so viele Menschen, die davon überzeugt sein müssen. Und wir müssen es ihnen nicht nur predigen, sondern auch vorleben. Ein Satz hat mir einer mal vor vielen Jahren gesagt. Glaub doch nicht, dass die Leute deine Bibel lesen. Die lesen dich. Und ich glaube, das ist ungeheuer wahr. Und wie oft ich versage, das weiß ich nicht genau, aber sicherlich manchmal. Und wir sind aufgerufen, das Evangelium Jesu Christi anderen Menschen vorzuleben. Und wenn wir das tun, dann kommen sie von alleine. Ich war im Sudan relativ häufig, in Darfur, wo auch Menschen umgebracht wurden und Muslime von Muslimen. Und wir waren da und haben im Wesentlichen ein medizinisches Programm gemacht. Und die Leute haben uns gefragt, warum seid ihr gekommen, aus 5000 Kilometer entfernt in Nord-Darfur. Unsere Glaubensbrüder, die haben uns früher in den Krieg geschickt und wir wurden umgebracht. Heute brandschatzen sie uns, zerstören unsere Häuser, vergewaltigen unsere Kinder. Warum seid ihr gekommen? Und da braucht man nichts von Jesus zu erzählen. Die fragen von alleine, wenn man ihnen wirklich liebevoll und hilfreich entgegenkommt. Das ist relativ gefährlich. Ich weiß, ich bin einmal von Khartoum da nach Al-Fasher geflogen. Und man hatte mich gefragt, kannst du noch eine christliche Sache mit ins Flugzeug nehmen und dann dort abgeben? Und ich habe gesagt, na gut, eine Sache, die kann ich wohl schon mitbringen. Und dann kam sie an, die eine Sache war so eine Metallkiste, so groß. Und da waren, glaube ich, über 100 Bibeln drin. Und in allen Flugzeugen sind auch Geheimagenten oder sowas. Und man wird schon gefragt, was machen Sie hier, haben Sie ein Visum und so weiter. Ich wurde glücklicherweise nicht gefragt. Das hätte mich wirklich ins Gefängnis bringen können. Aber die Bibeln sind da gut angekommen. Und die Menschen, wenn wir es ihnen vorleben, das Evangelium, werden fragen, was bist du denn so anders? Warum ärgerst du denn nicht? Warum kannst du den Tod deines Enkelkindes mit dieser, ich will nicht sagen Gelassenheit, aber mit dem Schmerz, den du empfindest, so tragen, darüber reden, vor der Gemeinde stehen, vielleicht mit einzelnen Tränen, aber dich nicht zu schämen, sondern die Liebe Gottes verkündigen. Wir können das auch. Und Gott gibt uns die Kraft dazu. Erhebt unsere, wir sollen unsere Häupter erheben und wirklich Christen sein, wie Gott uns haben möchte. Ich möchte noch 32 bis 36 vorlesen. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen um diesen Tag. Und dass der Tag nicht plötzlich über euch kommen wird wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen mutig sein. Wir sollen beten, mutig, stark und unverzagt, wie es Josua gesagt wurde. Opferbereit werden, gemeinsam handeln und nicht im eigenen Saft verschmoren. Insofern bin ich sehr froh, dass diese Demonstration vom Freitag mit verschiedenen Gemeinden und Organisationen durchgeführt wurde. Es war auch ein großes Plakat da, gemeinsam für die Christen im Irak und in Syrien. Nur dort, wo es gehangen hatte, das war nicht lang genug, sodass auf der einen Seite des Zeltes, da stand nicht gemeinsam, sondern da stand nur einsam drauf. Und darunter für die Christen in Syrien und im Irak. Das war reiner Zufall. Ich habe das auch fotografiert, aber ich habe es bisher noch nicht verwendet. Aber wie viele Christen sind momentan einsam in ihrer Not? Aber wir sind aufgerufen, mit unseren Geschwistern hier gemeinsam vorzugehen und auch diese Botschaft auch mit anderen Organisationen in diese Länder zu bringen. Gerade unsere Anteilnahme mit Notleiden und Trauern wird von uns erwartet. Mir ist es im Irak nicht besonders gut gegangen. Normalerweise, wenn ich auf diesen Reisen bin, da rechne ich einen Tag für Durchfall an. Diesmal hat es mehr oder weniger die ganze Zeit gedauert und ist eigentlich bisher noch nicht ganz gut. Aber ich kann euch sagen, und das ist jetzt ist kein Witz, ja, ich war eigentlich sogar nicht froh, aber fast dankbar, dass es mir so gegangen ist. Denn wenn es mir selber schlecht geht, dann kann ich ja viel mehr Verständnis aufbringen für den Leuten, denen es genauso geht. Wobei deren Leid mit meinen kleinen Schmerzen ja gar nicht zu vergleichen ist. Aber wir sollen uns wirklich vorstellen, als wären wir Mitgefangene, mit in diesen Lagern, die wir hier gesehen haben, unter den Zelten, in Rohbauten, wo es keine Türen und keine Wände gibt, dort zu übernachten bei 50 Grad in der Mittagszeit und vielleicht 40 Grad am Abend und wissen, dass es am nächsten Tag wieder so heiß wird, sodass ich eine Flüssigkeit, die ich vielleicht gerade habe, gar nicht trinken kann, weil die 50 Grad heiß ist. In Bagdad, unser Partner, der kauft Kühlschränke und ich habe gesagt, Jules, bist du noch zu retten, Kühlschränke? Sagt, die sind nicht so groß, aber die erlauben es, dass ich ein Essen, was ich heute koche, auch morgen noch essen kann. Wenn ich es über Nacht aufbewahren will, ist es verdorben. Wir haben Kühlboxen und Kühlschränke, weil die Leute sonst einfach nicht überleben können. Viele teilen einen Kühlschrank, da ist nicht viel drin, aber es ist nötig, einfach um diese Zeit zu überstehen. Im 2. Timotheus 2 wird vom Kampf und Leiden gesprochen und in Kapitel 3 vom Verfall der Frömmigkeit in den letzten Tagen. Das ist die Vorbereitung auf die kommende Zeit. Und lass uns aufstehen, auch die Bibel studieren, in die Hauskreise gehen, in die Gebetsabende, um zu sehen, dass wir wirklich dieser Drohung entkommen. Galater 6, 2, einer trage des anderen Last. Das lässt sich ja relativ leicht sagen. Muss ich das wirklich? Ich habe schon so Schmerzen und das muss ich auch noch. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein Satz nur, ganz wenige Worte. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das kann man sich merken, auch wenn man schon ein bisschen älter ist. Eine bessere Verheißung gibt es ja gar nicht. Lasst uns vor dem Leid der anderen, wo auch immer das ist, nicht ausweichen. Wir können das Gesetz Christi erfüllen. Herbert hat schon Matthäus 25 erwähnt, dort wo Jesus sagt, und nachher im Vers 40 sagt er, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die, die Hunger hatten, die Durst hatten, im Gefängnis waren, die krank waren. Wenn wir sie besuchen, dann ist es so, als wenn wir Jesus selbst besuchen. Wenn wir auf die Straße gehen, vor Botschaften demonstrieren, dann ist es so, als ob wir Jesus besuchen und sagen, hier stehen wir für dich ein. Und Jesus sagt uns, was ihr getan habt, eine von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir, Jesus, selber getan. Und dann der letzte Bibelvers, Epheser 5, 14, wach auf, der du schläfst. Und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und in einer anderen Übersetzung heißt es dann, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Lasst uns aufwachen, lasst uns aufstehen. Und ich sage das auch in diese Gemeinde, wissend, dass ihr schon ganz viel macht. Und ich will euch nicht drängeln zu mehr, das müsst ihr alles selber entscheiden. Aber ihr seid Multiplikatoren, auch anderen sein. Lasst uns endlich aufstehen, die Botschaft Christi hinauszugehen, aufzuwachen, von den Toten aufzustehen, dann wird uns Christus erleuchten. Und wenn dann Menschen auf uns zukommen und sagen, was ist mit dir, du bist so anders. Und ich kenne einige Menschen, auch in dieser Gemeinde, die stehen irgendwo, die müssen gar nichts sagen und die Leute kommen auf sie zu und sagen, was ist mit dir, was ist dein Geheimnis? Gott möchte uns dahin formen. Und ich bin sicher, dass viele von euch schon auf diesem Weg sind, das die Endstation wahrscheinlich noch nicht erreicht haben, aber ein Herz haben, dahin zu kommen und Gott wird diesen Wunsch hören. Uns wird Leid nicht erspart bleiben und es ist uns bisher auch nicht erspart geblieben. Wir werden nicht im Glashaus der Liebe Gottes leben können. Nur wenn wir eigenes Leid durchlebt und überwunden haben, werden wir auch mit anderen mitleiden können und ihnen die Liebe Gottes authentisch vermitteln können. Das ist die Zusammenfassung von dem, was ich vorher euch gesagt habe. Das möchte ich euch wirklich mitgeben und hoffen, dass ihr euch nicht bedrückt fühlt, sondern dass ihr ermutigt seid und eure Häupter erheben könnt. Wenn ihr sagt, das ist alles ganz schön, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich kann es fast nicht mehr lesen. Ich habe dieses Buch geschrieben, ich habe ja 3 geschrieben, da geht es um AVC, Grenzen durchleben. Das sind, glaube ich, 56 Geschichten und das sind kurze Geschichten, die kann man auch hintereinander lesen. Wenn ihr wirklich ermutigende kurze Geschichten lesen wollt, dann sage ich euch, dann könnt ihr das lesen. Ich habe von vielen gehört, das ist relativ kurzweilig. Nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern einfach nur, um Menschen die Kraft zu geben. Menschenskinder, das ist wirklich unser Gott, das passiert heute. Das stehen wir, lesen wir zwar in der Bibel, aber auch heute passieren Wunder. Und Krankenheilung hast du erredet, Toten werden auferwacht. Und das ist auch heute möglich, wenn wir den Mut haben, rauszugehen. Wenn ihr noch ganz kurz, das heißt 10 Minuten Zeit habt, mir wurde irgendwie gesagt, dass ihr bis 20 Uhr immer zusammen seid und dann haben wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Dann bitte ich jetzt nochmal meine Uhr, es geht ziemlich richtig, dass wir euch, ich zeige euch ungefähr 50, 60 Fotos, aber nur Fotos und gebe euch dazu kurze Erklärungen, sodass ihr dann auch nachher sagen könnt, ja, der war auch im Irak und der hat hier nicht nur das Maul aufgerissen. So, das kennt ihr schon, das ist die erste Demonstration am 22. August. Reden ist Silber, Schweigen ist Mord. Viele von euch waren da, herzlichen Dank. Das nächste, der will mich entführen, pass auf. Das ist der Stand. Reden ist Silber, das gleiche normal. Das Foto kennt ihr auch schon. Das nächste, ja, könnt ihr noch? Gut, das waren sehr viele der Assyrer, der Iraker.
Warte mal kurz. Ach ja, kann ich? Hier, also selber links, rechts, vor, zurück.
Das war der Johannes, der hat die Predigt gehalten. Rechts, links von ihm, ja, stehen Assyrer, die sehr hilfreich waren. Wohin muss ich jetzt? Muss ich dahin?
Mach weiter.
Ah ja. Das haben wir gemacht, das haben wir jetzt vorgestern nicht gemacht. Wir haben Kerzen angezündet, nicht alle, aber eine ganze Menge und haben uns dann auch wie vorgestern hingekniet und Gott gebeten. Und dieses Schild finde ich sehr gut und ich habe das bewusst ausgeführt. Heute Genozid an Christen im Nahen Osten, das sollten wir nicht vergessen. Morgen Genozid an Christen in Europa und das betrifft uns. Das ist jetzt mein Flug über die Türkei in den Irak. Das ist eine Karte, diese roten Punkte, das sind all die Flüchtlingslager und unten, wo so viele sind, da ist die Stadt Dahok. Und unten links, wo dieses große, der eine große Kreis ist, da ist dann schon praktisch die Kriegsfront. Und ihr seht, wie viele Leute da hingekommen sind. Es sind innerhalb von 2 Monaten über 500.000 Flüchtlinge gewesen, von denen viele Christen waren. Das ist dieser Pastor Emanuel Yughana, der in Wiesbaden wohnt und im Irak momentan ist, in Dahok, auch schon lange da war, noch länger bleibt. Ein exzellenter Mann und ich bin wirklich froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Hier in den Kirchen werden Leute registriert, auch sehr ordentlich gemacht, ist wirklich super organisiert. Hier mal von oben noch, ihr seht die Verteilerlisten, teilweise können sie sich gar nicht ausweisen, weil ihnen die Pässe abgenommen worden sind auf der Flucht, aber doch wird das irgendwie gehandelt. Hier sind die Pakete, die Nahrungsmittelpakete, sehr gute Qualität, nicht billig, wunderbar verpackt, für eine Familie immer für 10 Tage. Da habe ich mal gebeten, dass einer so eine Kiste oder so eine Tüte aufmacht, das ist der Inhalt, gute Qualität, auch auf den Geschmack der Leute abgestimmt. Das sind Hygieneartikel, Seife, Waschmittel und sowas. Aha. Dies ist das gleiche Lager, was wir vorhin schon im Film gesehen haben, in Babylon, mit Zelten. Aber nicht nur Zelte, sondern auch in festen Häusern. Hier sind nochmal die Zelte, auch sogar auch mit Kühlaggregaten, wie ihr seht. Das nächste, das ist nochmal wieder der Pastor zum Eingang. der Gottesdiensthalle. Das nächste, ihr seht, wie die Menschen eigentlich verzweifelt und skeptisch sind, obwohl sie da Besuch bekommen, aber ihre Hoffnung ist kaum noch vorhanden. Das nächste, hier sehen wir die ganzen Matratzen und Decken, die sie bekommen haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute in diesem Lager schlafen, aber in diesem Raum schätze ich mal mindestens 40 Leute. Das nächste, Diskussion mit der Übersetzerin, eine Dame aus Genf, die 5 Sprachen fließend spricht, auch Assyrisch. Frauen, die dort leben, eine Jüngere, eine Ältere in ihrer Tracht, die wirklich ihre Leid dann auch erzählen. Und das ist ja gut, dass man mit solchen Leuten auch zusammenkommt. Auch einer der Männer im Hintergrund, der Mann, der konnte fast gar nicht gerade ausgucken, so war der verschüchtert und ängstlich. Auch ihm sieht man den Schmerz an. Das nächste, die Jugendlichen, gut, das sind Momentaufnahmen, aber die haben nur große Augen gemacht und gestaunt und Hoffnung gehabt. Aber ob sie eine Zukunft haben, ich kann es nicht sagen. Ich vermute und befürchte eher Nein als Ja. So, das ist die Gegend. Man sieht wolkenloser Himmel, hohe Berge, im Winter Schnee mit Sicherheit und Temperaturen unter 0 Grad. Das Ganze liegt ungefähr auf 1000 Meter Höhe und das ist im Winter kein Honiglecken, aber auch die jetzige Zeit ist schlimm genug. Das nächste, da bin ich in einem Gottesdienst gewesen von der assyrischen Kirche. Das nächste, gut, die Männer, die davor sitzen vor dem Gottesdienst, der dann das nächste. Das ist der Gottesdienst, der zweite von links von den Priestern, das ist wieder der Immanuel, Männer und Frauen getrennt. Ich musste sagen, mir gefällt euer Gottesdienst besser, alleine aus dem Grunde, weil dann da mit Weihrauch geräuchert wird und das schlägt mir immer ungeheuer auf den Magen. Aber ich bin dann rausgegangen und der Gottesdienst konnte weitergehen, aber euer Gottesdienst, ohne das schlecht machen zu wollen, das ist die Tradition, aber ich glaube, da wäre noch mehr drin und ich habe mir auch vorgenommen, mit dem Immanuel mal mich hier zu treffen in Deutschland, um zu sehen, was er dazu meint, aber die Traditionen sind natürlich auch da und müssen auch geehrt werden. Das nächste, ihr seht, wie viele da hingehen, die Häuser sind voll besucht, die Christen gehen am Sonntag, ich setze mal zu 70-80% in den Gottesdienst. Nochmal das nächste Bild. Das ist meine Freundin, 99 Jahre alt. Und ich habe eine Lupe, die ich da in der Brieftasche hatte, die habe ich ihr geschenkt, damit sie vielleicht noch was lesen konnte. Aber ich glaube, sehr erfolgreich war das Geschenk nicht. Der Herr daneben ist ein bisschen jünger noch. Das ist der Hock. Aber so weit hat das auch nicht mehr. Aber ich möchte nicht unbedingt 99 Jahre alt werden, muss ich sagen. Wenn schon, dann 100, ja. Gut, das ist der Hock. Ihr seht, wie hoch die Berge da sind. Der Hock liegt auf 700 Meter Höhe. Gnadenlos heiß auch im Sommer, aber nur 40 Grad, wie gesagt, im Bagdad Meer. Das nächste. Hier leben sie unter Straßenbrücken am Straßenrand. Der Lärm, der Staub, sicherlich schrecklich. Überwiegend sollen das Jesiden sein, die noch etwas ärmer als die Christen sind. Das nächste. Hier ist ein Flüchtlingslager in der Nähe von Dahok, mitten in der Sandwüste, warum man das unbedingt gewählt hat, ich weiß es nicht genau, in den Zelten von der UNHCR aufgestellt. Das nächste, man sieht hier in großen Reihen, in dem Lager wohnen ungefähr 3000 Leute, die aber relativ gut versorgt werden. Das nächste, hier so ein Zelt und in dem nächsten Zelt, glaube ich, ja, nee, okay, die sind fast alle gleich groß. In dem Zelt, wo dann auch ich gleich zu sehen bin, das nächste, ja, da ist er, in dem schlafen 11 Leute, Männer und Frauen natürlich zusammen. Das sind Jesiden, die sind 15 Stunden in der Hitze gelaufen von dem Jinja-Gebirge, um hier in dieses Lager zu kommen, um ihr Leben zu retten. Aber das sind nicht nur kräftige Männer wie der eine Mann dort links, sondern auch die Jungs. Und sie haben dann teilweise auf die Schultern genommen und auch alte getragen in Rollstühlen. Aber das sind ja keine asphaltierte Wege da, sondern das geht bergauf, bergab, sandig. Also was die durchlebt haben, gestern in Frankfurt oder vorgestern, da war von einem Jungen die Rede, der 19 Stunden gelaufen ist, im Alter von, was weiß ich, 3-4 Jahren. Also was da den Menschen zugemutet wurde, das weiß ich nicht. Und viele sind sicherlich auf der Flucht auch gestorben. Das nächste, das sind Frauen, sehr freundlich, eigentlich alles Jesiden, Mädchen. Die ganz rechte, die ist 14 Jahre alt, die anderen weiß ich nicht genau. Aber was haben die für eine Zukunft? Schule, Schulbildung null. Und ohne Bildung im Irak, Arbeitslosigkeit sehr groß. Wie die noch leben können, gar nicht mal die jetzige Situation hoch bewertet, aber wie sieht es in 5 Jahren aus? Ich habe viele von denen auch, was wollt ihr mal werden, gefragt. Und ich habe noch nie so viele, weil ich das häufig mache, Jugendliche getroffen, die gesagt haben, ich möchte Ingenieur werden oder ich möchte Arzt werden. Aber wenn man gerade so eine Flucht hinter sich hat, wo man die Toten gesehen hat, wo man die Zerstörung gesehen hat, dann will ich natürlich helfen beim Aufbau und da werden Ingenieure gesucht. Oder aber Krankenschwestern, Ärzte. Aber haben die eine Chance? Ich weiß es nicht. Bis nächstem. Ja, das ist, ja gut, das ist das Haus von Alice. Für die, und jetzt das nächste, da wohnen die drin. Das gehört nicht ihnen. Das, die linke ist Alice und das sind ihre 4 Geschwister, die alle durch Impfung schwere Schäden genommen haben. Die sind im Alter zwischen 1 und 5 Jahren, sind die alle, glaube ich, gleichzeitig geimpft worden. Und das Ergebnis sieht man hier. Alice ist 43 Jahre und sie kümmert sich um diese Geschwister. Wie gesagt, die leichte Kleidung noch haben, sich kaum verständigen können, teilweise wirklich depressiv sind, teilweise rumgrüllen. Und macht man das mal? Tag aus, Tag ein. Ich habe sie gefragt, was wäre dein größter Wunsch? Dann hat sie gesagt, die Winterkleidung. Und dann auch nochmal, ich möchte einmal jemanden haben, der mir für einen Tag diese Arbeit abnimmt, weil ich einfach nicht mehr kann. Weil ich einfach nicht mehr kann. Und wer will das auch machen? Tag und Nacht immer wieder die Wünsche der Geschwister zu erfüllen. Der Vater ist 1993 gestorben, die Mutter 2005, dann war der Bruder und die Schwester da, jetzt ist sie alleine. Und deshalb danke ich euch nochmal für die Opfer und für die Kleidung, die ihr mir jetzt mitgebt. Wie ich es dahin bringe, das weiß ich noch nicht genau. Aber das hat mir so am Herzen gelegen. Sie sind Christen aus Mosul, haben keine Zukunft. Und trotzdem sagt sie, was soll ich denn machen? Soll ich mir das Leben nehmen? Ist es doch sonst keiner da? Das sind meine Geschwister. Ich muss mich doch um sie kümmern. Und andere tun es nicht. Ich habe doch gar keine Alternative. Aber manchmal habe ich keine Kraft mehr. Das nächste. Ja. Ist das aufgehende Sonne, untergehende Sonne? Ich weiß es nicht. Mir hat das Bild gut gefallen. Und jetzt noch Originalaufnahmen von vorgestern. Hier die Banken und die Demonstration. Unten bewusst nur ein paar Köpfe gezeigt. Das nächste, im Prinzip das Gleiche mit diesem Plakat, mit diesem praktisch Funny Face. Aber das ist ja auch das U für den Nazarener im Mittelpunkt dieses Zeichens. Dann nochmal das nächste. Gut, hier nur in verschiedene Richtungen. Ich schätze, dass ungefähr 700 Leute da waren. Nochmal das nächste, das ist auf dem Rossmarkt. Hier praktisch Rossmarkt und dann nachher zur Hauptwache. Da waren schon sehr viele beisammen. Das nächste, hier ist dieses Einsam, was ich vorhin erwähnt habe. GEM ist auf der einen Seite und Einsam. Und wir wollen wirklich handeln, nicht nur hinsehen, handeln, sondern den Verfolgten helfen, dass sie nicht einsam bleiben. So, das nächste. Das ist ein syrischer Priester, dessen Sohn ist ermordet worden. Er selber ist gefoltert worden und er hat es dann aber bei seiner Schwester hier in Deutschland geschafft nach Deutschland mit dem Übersetzer. Und das nächste, gut, nochmal im Prinzip nur eine Momentaufnahme. Und nochmal das nächste, das ist der Johannes Dappen von uns, der die Moderation gemacht hat. Und dann das sind 2 assyrische Mädchen. Masala ist die Linke, die ein sehr schönes Gedicht vorgelesen haben, wirklich herzzerreißend über Geld, wo wir uns nach ausstrecken, aber eigentlich das wahre Gold Gottes missachten. Das nächste, gut, das ist nur noch wieder eine Momentaufnahme. Gute Stimmung, nochmal gute Stimmung. Und das ist das letzte Bild, was ich habe. Das habe ich aus dem Bagdad geschenkt bekommen oder geschickt bekommen. Ihr seht ja, hier ist eine Frau auf das Pflaster gemalt. Eine Frau und da drin liegt ein Baby oder ein kleines Kind, das seine Mutter nie gesehen hat. Und der Pastor hat mir geschrieben, dieses Foto hat mich zum Weinen gebracht. Wie dieses Waisenkind, die nie ihre Mutter gesehen hat, sich versucht, in ihre Mutter hineinzukrabbeln, um dort irgendwo Halt zu suchen und dann eingeschlafen ist. Aber dann steht da in weiß gedruckt, schätze das, was du hast, denn du weißt nicht, was du alles hast. Und wenn es dir weggenommen hast, wenn es dir weggenommen wird, dann ist es zu spät, um es zu schätzen. Schätze, was wir haben, dass wir hier in diesem Land leben können, dass wir Mut haben dürfen. Und vergiss nicht, was wir alles bekommen haben. Und wenn es uns weggenommen wird, Erst dann fangen wir vielleicht an, es zu schätzen. Aber dann mag es zu spät sein. Diese Demonstration war hoffentlich nicht die letzte, vielleicht auch mit Darmstadt zusammen, das muss man einfach mal dann besprechen. Aber ich hoffe, dass wir nicht wieder in den Fehler verfallen, unsere Stimme schweigen zu lassen, sondern dass wir weitermachen. Zum Wohl der Notleidenden, der Verfolgten, und zwar nicht nur der Christen, sondern aller Minderheiten, auch der Muslime, egal welche Glaubensrichtung. Wir haben es in der Hand mit Gottes Hilfe. Ich danke euch sehr, sehr, sehr herzlich, dass ihr zugehört habt. 1,5 Stunden, relativ ruhig, keiner ist eingeschlafen, zumindest habe ich keinen Schnarchen gehört. Wenn ihr noch von mir was wissen wollt, gerne. Das Buch habe ich schon empfohlen. Mein eigenes Buch zu empfehlen, ist immer so ein bisschen komisch. Aber eins habe ich noch, und da muss ich ja fast den Herbert ein bisschen tadeln. Er sagt, diese Karte kenne ich nicht. Das schicken wir an die Botschaft, an die persische Botschaft in Berlin. Ich war selbst einmal da. Und da geht es um die Freilassung eines Pastors, der seit Dezember, passend zum Weihnachten Dezember 2010, in Haft ist. Er ist jetzt verlegt worden. Er war lange in diesem berüchtigten Ewing-Gefängnis. Und dass wir um die Freilassung bitten. Er ist jetzt, wie gesagt, verlegt worden. Wir haben draußen eine ganze Menge Karten. Und mir wäre es sehr lieb, wenn ihr einfach, das Datum könnt ihr ja, heute ist der 21.09. und eine Unterschrift. Und wenn ihr die unleserlich macht, habe ich auch nichts dagegen. Ist also keine Adresse da, sodass das Risiko, nachher von der iranischen Geheimpolizei besucht zu werden, mehr oder minder null ist. Aber ob ihr das unterschreibt und wenn ihr es gleich heute hier macht, dann sammle ich die ein und dann schicken wir das gesamt wieder an die iranische Botschaft. Wir machen das nicht nur in Deutschland, in Nicaragua, in Brasilien, in England haben wir angefangen, in der Schweiz und Österreich auch. Und wir werden jetzt immer, das nächste Land ist Tansania. Wir geben das auch nicht in einem Schwung immer ab, sondern so sagen wir mal in einer Woche, vielleicht zweimal. Wir wollen die langfristig ein bisschen nerven, dass sie sagen, wann hört denn entweder dieser Spuk hier auf? Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen anderen Ländern, sodass dieser Mann freikommt. Für uns ist es eine Unterschrift, vielleicht noch Porto. Und wenn ihr dann auch noch Karten mitnimmt, er sagt, das kann mir auch noch mein Mann unterschreiben oder ein Freund, Freundin und so weiter, dann ist das schon das Erste. Der erste Schritt zum Handeln, nicht zum Schweigen, sondern zum Handeln. Dann müsst ihr allerdings 50 oder 60 Cent selber opfern und sie einfach losschicken. Die Adresse steht drauf. Jetzt entlasse ich euch in einen Abend, der vielleicht nicht ganz beglückend ist. Aber ich bin darüber nicht besorgt. Ihr seid kräftig, ihr habt eine Heimat hier. Ich danke euch fürs Zuhören und ich bitte, dass ihr gemeinsam mit uns, mit anderen, wirklich diesen Menschen, für die wir uns momentan einsetzen, und das werden nicht die Letzten sein, mithilft und dort wirklich unsere Stimme erhebt, aber auch mit Finanzen. Denn was so etwas kostet, alleine die 1,4 Millionen Flüchtlinge mit einer Minimalversorgung zu versorgen für einen Monat, sind ungefähr 50 Millionen Euro. Und wahrscheinlich langt es nicht, weil Zelte gekauft werden müssen und, und. Das heißt, jeden Tag, das habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet, aber 50 Millionen durch 30 zu dividieren, sind 1,7 Millionen Euro jeden Tag. Das sind über 2 Millionen Dollar jeden Tag für so viele Opfer. Und die nehmen noch zu. Wir sind aufgerufen, wir können es nicht alleine, aber wir können mitmachen. Lasst uns Mittäter sein, Anteil nehmen. Und ich wünsche euch und danke euch für euer Zuhören. Amen.
Danke, Volker.